Oh, ich muss noch mein Handy in Flugzeugmodus machen. Nicht, dass ich hier gleich wieder so ein Business-Call kriege. Würde ich natürlich dran gehen, wenn ich den sehen würde. Aber geht jetzt nicht. Ja, Luisa, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank, dass ich nochmal eingeladen wurde.
Breaking Bad Badly. Mhm. Wir sprechen heute über die siebte Folge der ersten Staffel. Lehrgeld.
Als ich das gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, what is it? Ich habe an Lehrfahrt gedacht.
Beim Busfahren? Mhm. Ach, du hast überlegt, was das bedeutet?
Ja, ich fand das Wort sah komisch aus.
Ja, und der englische Titel lautet A No Rough Stuff Type Deal. Mhm. Ich werde erstmal die IMDb-Zusammenfassung, die ich wieder übersetzt habe, vorlesen.
Ja.
Walter unternimmt einen kühnen Schritt zur Ausweitung seines Geschäfts und zwingt Jesse, in einem riskanten Raubüberfall wichtige Vorräte zu sichern. Währenddessen wächst Skylers Verdacht weiter. Ja.
Nee. Also ich fand den fand den Raubüberfall nicht sehr riskant. Mhm. Und in dieser Folge hatte ich auch wirklich nicht das Gefühl, dass Skylar sich irgendwie mit Walter wirklich groß beschäftigt hätte. Sie hatte ja doch ein anderes Problem.
Und wächst Skylars Verdacht?
Nö.
Ja, stimmt. Der Raubüberfall, über den wir später noch sprechen werden, der war, so wie die beiden vorher darüber geredet haben, klang das sehr gefährlich.
Ja.
Aber es war wirklich gar nicht gefährlich. Also den hätten wir beide sogar machen können.
Ja.
Und wir hätten bessere Masken besorgen können im Vorfeld.
Das stimmt. Wer wärst du gewesen?
Ich wäre der Weihnachtsmann gewesen und du der Osterhase.
Ah, ich wollte Ronald Reagan sein.
Als Maske?
Mhm.
Wieso?
Ja, ich habe das so gedacht. Ich wäre Ronald Reagan. Ronald Reagan.
Also fassen wir zusammen die Zusammenfassung, die hier von Fremden zusammengefasst wurde, lässt sich zusammenfassend als nicht besonders zusammenfassend zusammenfassen.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Gut, dass das immer Fremde sind, sonst würde uns das viel schwerer fallen, das immer zu kritisieren.
Stell dir vor, das würden immer Freunde machen. Ja. Aber das fände ich eigentlich auch ganz gut, wenn wir ab jetzt sagen, dass irgendjemand unserer gigantischen Community diese Folge zusammenfassen muss und wir diese Zusammenfassung dann am Anfang vorlesen. Eigentlich eine gute Idee.
Finde ich auch.
Also wenn das wer hört und sagt, da hätte ich Lust drauf, hit me up.
Wir haben jetzt eine Instagram-Seite oder Jesper.
Ja, haben wir. Wollte ich eigentlich erst in der Folge erzählen, in der wir über die Staffel reden werden. Oh. Aber macht nichts. Wir haben eine Instagram-Seite, sie heißt genau wie dieser Podcast und ist auf Instagram zu finden.
Also, wie schon gesagt, ich fand das Wort Lehrgeld erstmal komisch. Mhm. Also habe ich geguckt, was bedeutet das? Die historische Bedeutung von Lehrgeld ist die Zahlung an den Lehrherrn für die Ausbildung. Was bedeuten würde, du und ich hätten Christoph Geld bezahlt, dafür hier zu arbeiten?
Fände ich nur fair.
Absolut.
Ne? Also in komisch, unseren Ausbildungen. Ja, beide haben eine Ausbildung im gleichen Betrieb gemacht und
aber nicht zum gleichen Beruf, wie ihr vielleicht schon merkt.
Und auch nicht zum selben Preis.
Auch das nicht.
Aber ja, wir hätten Christoph bezahlen müssen.
Ja, nämlich Lehrgeld. Es gibt aber auch noch eine metaphorische Bedeutung. Und das ist eine Bezeichnung für die Folgen von Fehlern und Misserfolgen.
Ja, und was glaubst du, was trifft mehr zu? Welche Bedeutung?
Ich denke eher die metaphorische Bedeutung. Außer Jesse fängt jetzt an, Walter dafür zu bezahlen, dass er von ihm lernt, wie man Meth kocht.
Nee, ich habe einen anderen Hot Take. Ich glaube, dass es jemanden gibt, der Lehrgeld zahlt. Und das ist Tuco. Weil Tuco flippt ja komplett aus.
Ja.
Tuco wird, mit dem wird richtig gespielt von Walter. Mhm. Also Walter trickst Tuco aus und Tuco weiß das auch. Mhm. Die macht das richtig wütend. Aber er zahlt das Geld an Walter aus verschiedensten Gründen. Und vielleicht könnte man das als Lehrgeld bezeichnen.
Aber da fehlt ja völlig der Aspekt der Ausbildung.
Naja.
Was lernt denn Tuco von Walter?
Verhandlungsgeschick.
Aber das hat er doch schon.
Naja, offenbar nicht genug, sonst würde er sich ja nicht von Walter so auf der Nase rumtanzen lassen.
Jesper, egal wie gut du bist, es wird immer jemanden geben, der besser ist als du.
Ja, aber von dem kann man dann ja lernen. Und Tuco lernt in dem Fall von Walter.
Ja. Du. Ich lass dir deinen Hot Take. Ich finde, das ist legitim.
Bin ich da was auf der Spur?
Weiß ich nicht.
Okay. Dann lass uns mal über den Code Opener reden. Die DEA oder irgendeine andere Behörde, es war mir nicht ganz klar, trägt vor einer Gruppe besorgter Lehrer und Eltern den aktuellen Ermittlungsstand in Sachen der gestohlenen Laborgegenstände vor. Während ein Teil der Anwesenden den Hausmeister beschuldigt, befummelt Walter seine Frau und schläft anschließend noch im Auto auf dem Parkplatz mit ihr.
Ja, und er muss mal das Auto ölen. Das hat er sehr gequietscht. Mir sind ja schon wieder negativ aufgefallen. Dieses Auto ist wirklich...
Aber crazy. Luisa, zu dem Auto?
Ja.
Da werden wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge drüber sprechen. Die dann nächste Woche rauskommt. Ja. Da müsst ihr euch etwas gedulden.
Der ist so ein guter Cliffhanger, dieses Auto. Perfekt.
Was glaubst du, wer sind die Leute, die da im Kreis sitzen? Sind das Lehrer oder sind das Eltern? Es sind gar nicht so viele Personen. Und man könnte meinen, es wären Lehrer. Aber es ergibt auch irgendwie nicht so richtig Sinn, dass es Lehrer sind, weil die Personen ja zum Teil über ihre Kinder reden, die die Verhaftung des Hausmeisters mitbekommen haben.
Ich denke, das ist der Elternbeirat. Und Walter ist nur als Lehrer anwesend, weil er der Fachleiter der Naturwissenschaften ist. Mhm. Und die Frau, die ja vorne noch mitsteht, ist ja einfach die Direktorin der Schule. Und ich glaube, ansonsten sind nur Eltern anwesend.
Also ein Elternbeirat.
Ja. Es passt auch eigentlich zu Skylar, dass sie im Elternbeirat ist, finde ich.
Also meinst du, sie ist im Elternbeirat oder unterstützt sie einfach nur Walter?
Nein, die muss ja wohl nicht mit ihm zu einer beruflichen Veranstaltung gehen.
Naja, sie geht mit ihm zum Arzt, bleibt im Wartezimmer, sie geht mit ihm zur Chemotherapie, was man mehr verstehen kann als der Arztbesuch, aber sie ist schon immer sehr eng an seiner Seite.
Ja,
oder aber sie möchte es gerne.
Das wäre ja schon fast, also als wäre er ein bisschen nicht ganz dicht.
Die Frau, die nicht ganz dicht ist, fragt Walter dann auch nach dem Sex im Auto, was denn da jetzt los war gerade.
Mhm.
Und
wie konnte das denn passieren?
Genau, und Walter argumentiert mit Illegalität. Ein kleiner
Genau, weil sie gefragt hat, und warum war es so gut? Und er sagt, weil es illegal ist.
Ein kleiner Hinweis darauf, was vielleicht das Thema der Folge sein könnte oder eines der Themen der Folge.
Ja, ich habe mich dann aber gefragt, ist das illegal? Es ist ja nur nicht, also es ist irgendwie verboten, aber ich finde, verboten ist ja nicht genau wie illegal.
Also ich kann mir vorstellen, dass Sex im Auto auf dem Parkplatz vor der Schule verboten ist, weil die Schule da irgendwelche Regelungen hat. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Gesetze in Amerika, die das verbieten. Und naja, das Befummeln so in so einer Elternbeiratssitzung ist jetzt per se sicherlich nicht illegal, aber...
Ist kein guter Ton.
Genau. Es ist nicht die feine englische Art. Genau, ja, aber das reizt Walter, diese Illegalität daran.
Ja, er hat das ja auch eindeutig initiiert. Also Skylar hat überhaupt kein Interesse bekundet. Die war eher ganz doll damit beschäftigt, zu hören, wie schlimm es scheinbar an dieser Schule gerade zugeht. Die hat nicht eine Sekunde gedacht, oh Walter, mit deinem beigen Outfit bist du heute aber besonders schick.
Und ist dir aufgefallen, dass sie auch zustimmend genickt hat, als einer aus der Elternbeiratssitzung einen rassistischen Kommentar losließ?
Nein.
Oder sprach... Er hätte vorher überprüft werden müssen. Irgendwie sowas in der Richtung und und Skylar nickt so im Hintergrund.
Mhm. Stimmt.
Ist halt die Frage, ob es wirklich ihre Überzeugung ist oder ob es eher so ein, sie ist gerade in Gedanken und nickt einfach so, aber.
Nee, ich glaube, die ist schon auf jeden Fall so drauf, dass sie dann sagt, ja, und so ist das nämlich auch. Und Leute gehören hier überprüft und nicht, hier darf nicht jeder arbeiten, bla bla bla.
Ja.
Glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass sie sehr engagiert eigentlich gerade dabei war.
Bis Walter sie dann abgelenkt hat.
Ja.
Aber alles in allem irgendwie auch eine absurde Szene, oder?
Hat er damit angefangen, weil ihn das angemacht hat, zu wissen, was hier der Ursprung des Problems ist, aber dass ihn keiner, auch nur im Entferntesten, zu der Zeit zumindest irgendwie in Verdacht zieht?
Das kann sein. Er ist ja der Einzige, der in diesem Raum weiß, was eigentlich los ist.
Ja.
Und das gibt ihm eine gewisse Macht, die ihn dann vielleicht antörnt.
Mich hat vor allem diese Tafel, die da vorne stand, noch begeistert.
Ja, das ist so eine Tafel, die man in der 4. Klasse eigentlich vor seine Schüler stellen würde.
Also das fand ich viel zu flapsig und irgendwie pädagogisch nicht unbedingt wertvoll, das da so hinzustellen. Ich meine, das ist so ein ja wirklich schwerwiegendes Thema eigentlich. Das ist so schlimm, was da gerade passiert. Und die sagen, Math gleich Death.
Okay, guys, I got it.
Ja.
We build a sign and we say, like, Math equals Death. What do you say?
Brilliant.
Brilliant, Clarissa. I love it.
I love it.
Vorgegangen sein. Ja. Wobei, das Schild könnte natürlich, muss gar nicht von dieser Behörde mitgebracht sein, sondern das könnte natürlich aus der Schule, aus dem Schulinventar.
Ja, sah für mich so aus, weil das ja eine Tafel war.
Und dann ergibt es ja schon wieder mehr Sinn, wo ich gerade sagte, dass man es in der 4. Klasse aufstellen würde.
Aber das ist eine Highschool.
Ja, Klar, das macht es natürlich auch ein bisschen absurd, aber man macht ja trotzdem auch Drogenprävention in einer Highschool.
Ja, und aber doch nicht so.
Na.
Also ich finde, wenn ich das lesen würde, dann würde ich denken, oh Gott, ey. Aber würde niemals dann ernsthaft darüber nachdenken, was würde das bewirken?
Ja, aber so ist es doch ständig in der Schule gewesen, oder nicht?
Ja, stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass es, Jesper, das heißt ja nicht, dass das immer so weiterlaufen muss.
Nee, das stimmt. Aber ich glaube, die Chance, dass es so weiterlaufen muss, wird, ist relativ hoch.
Das macht vielleicht auf ein Problem kurz aufmerksam. Aber das ist ja überhaupt nicht in irgendeiner Form, dass das den Kern des Problems trifft.
Naja, eigentlich ja schon.
Nee.
Wenn du Meth nimmst, dann bist du bald Death. Das kann man sich ziemlich einfach merken.
Da sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung, aber ich fand es ein bisschen platt für das, was wirklich eigentlich dahinter steht.
Das ist es auf jeden Fall.
Ja.
Es kommt dann zu einer Hausbesichtigung. Jesse möchte nämlich sein Haus verkaufen, was ich einigermaßen kurios finde, weil er glaubt, dass es inzwischen darin spukt. Walter sucht den verletzten Jesse in seinem Wohnwagen auf und klärt ihn über sein Geschäft mit Tuco auf. 2 Pfund sollen sie jede Woche produzieren für Tuco und pro Pfund sollen sie $35.000 bekommen. Jesse klärt Walter auf, dass es bei Problemen zur Beschaffung des Pseudos kommen wird, woraufhin Walter im Laufe der Folge einen Plan entwickelt, Meth ohne Pseudo zu kochen.
Ein beeindruckend,
oder? Es kommt zu dem Satz, in dem Jesse sagt, hätten Sie mal auf mich gehört.
Ja.
Und das fand ich auch einigermaßen beeindruckend, weil den Satz haben wir so schon mal gehört, in Folge 2 oder so, als Walter zu Jesse gesagt hat, Mensch, hättest du mal auf mich gehört mit deiner Badewanne, ne? Mhm. Jetzt hast du gerade den Wert deines Hauses ganz schön nach unten gedrückt, Kollege.
Allerdings, ja. Ja.
Was glaubst du, hat Jesse der Maklerin erzählt, was da passiert ist mit der Badewanne und dem kleinen Loch in der Decke und dem bisschen Säure, das da auf dem, die Säurereste, die man da auf dem Boden sieht?
Ja, die Leute bleiben da ja scheinbar auch kleben mit ihren Schuhen.
Ja, das ist wohl aufgefallen, den beiden Pärchen, die da etwas angeekelt drüber weggelaufen sind bei der Besichtigung.
Ist ja auch doch eher notdürftig geflickt worden, das Loch in der Decke. Aber ich glaube, er hat gesagt, es ist Performance-Kunst. Dass er da irgendwas Performance-Künstlerisches ist nur. Performance-Künstlerisches ist.
Lassen wir so drin. Aber würdest du das Jesse abkaufen?
Ja.
Ja?
Ja, der wirkt doch so durch den Wind. Da würde ich auch denken, oh Gott, ey.
Aber ja, stimmt. Eigentlich wäre es eine gute Ausrede.
Ja.
Aber dann könnte man natürlich fragen, wo ist denn jetzt hier das Kunstwerk?
Ja.
Aber gut. Darum geht es ja gar nicht in Kunst.
Eben.
Muss in der Kunst, Luisa, muss es da immer ein Werk geben, was übrig bleibt von der Kunst?
Nein.
Muss es immer etwas zu sehen, zu riechen oder zu schmecken geben? Oder reicht es nicht, wenn der Künstler in seinen Räumen die Wände auflöst und damit die Welt der Kunst betritt?
Ja, ich denke.
Ohne, dass jemand davon erfährt.
Mhm, ja, Jesper, ja. Mhm, schön gesagt.
Nein, Performance-Kunst finde ich wirklich gut.
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ich hätte vermutlich gesagt, dass ich einfach die Badewanne zu voll gemacht habe. Und der Statiker hatte sich verrechnet beim Bau und dann saß ich plötzlich einen Stockwerk tiefer. Das erklärt natürlich nicht die Säure. Ich habe dann versucht, das Wasser mit der Säure aufzuwischen.
Ja.
Weil ich hatte nichts anderes im Haus. Keine Schwämme.
Na, man weiß ja auch nicht, dass das Säure ist. Es klebt ja nur. Du hattest so viel Schaum in der Wanne.
Ja.
Ja. Also ich hätte, glaube ich, gesagt, ich habe eine zu schwere Lampe angebracht, sodass die Decke runtergekommen ist. Und das war eine Öllampe.
Ja.
Die hatte ich nämlich aus einer mittelalterlichen Burg geklaut und deswegen klebt das da jetzt.
Genau, bei einer Besichtigung.
Ja, ja, oder schlecht renoviert halt, ne?
Aber ich finde, so schlecht sieht es gar nicht aus.
Nee, aber deswegen ist das da, weil ich versucht habe, irgendwas zu renovieren. Ich wollte eine Galerie bauen.
Ich wollte eine Galerie bauen.
Ja, und dabei, ja, es ist leider nicht so gut geglückt, deswegen habe ich es wieder dicht gemacht.
$35.000 in der Woche entspricht $1.8 Millionen im Jahr.
Was scheinbar nicht reicht.
Warum?
Sie müssen es ja noch durch 2 teilen. Walter hat
Sie verkaufen ja 2 Pfund jede Woche zu je $35.000. Also für jeden 1,8 Millionen.
Ja.
Das reicht nicht, ja, Luisa?
Das reicht nicht, würde ich sagen. Warum verkaufen Sie denn sonst am Ende der Folge 4 Pfund?
Ja, weil der völlig durchdreht, der Walter.
Ja.
Der ist völlig fertig.
Größenwahnsinnig. Ja gut, das werden wir dann wohl später nochmal besprechen, aber erstmal hört sich das nach einem sehr guten Stundenlohn an.
Ja, also ich habe mich da mal informiert. Ich wollte mal gucken, ob man mit diesem Stundenlohn den Stundenlohn des Lehrers übertrifft.
Und? Bin ich ganz gespannt.
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Also ein Lehrer im Jahr 2008 in Amerika hat keine $1.8 Millionen im Schnitt verdient.
Auch nicht, wenn er Oberstudienrat war?
Auch das hat nicht gereicht.
Das ist wirklich, also.
Hast du das Jesse abgekauft, dass er das Haus, dass er denkt, dass es darin spukt und dass er das Haus verkaufen will?
Absolut.
Ja?
Ja.
Mich hat es ein bisschen irgendwie aus dem Nichts getroffen. Ich habe, als ich die Szene gesehen habe und gesehen habe, okay, da ist irgendwie eine Hausbesichtigung und Jesse dann da so, er wirkte einfach etwas verwirrt mit seinem.
Ja,
gut, er war verletzt.
Ja.
Ziemlich. Aber ich weiß nicht, ich fand es komisch.
Jesse möchte ja schon die ganze Folge lang immer mal wieder dieses Leben hinter sich lassen und alles scheinbar vergessen. Er hat sich sau unwohl gefühlt mit dem zerstückelten Emilio und Crazy Eight im Keller, was ich jetzt auch nicht verstehen kann.
Ja.
Und ich finde, man merkt schon, dass Jesse eher von der sensiblen Sorte ist.
Mhm.
Und deswegen ergibt das für mich nur Sinn, dass er sagt, er fühlt sich in dem Haus nicht mehr wohl.
Du meinst, Jesse tut nur immer so cool, aber ist gar nicht so cool?
Ja.
Ach so.
Deswegen nimmt er auch die Drogen, weil er das harte Leben nicht ertragen kann.
Vielleicht war es mal einfach ein guter Plot-Twist, mit dem ich da nicht gerechnet habe. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass er versucht, sein Haus zu verkaufen.
Ja. Meinst du, es würde ihm gelingen?
Nein.
Und mich hat jetzt noch gewundert, dass dir gar nicht aufgefallen ist, dass Jesse zu Walter sagt, sie sehen aus wie Lex Luthor.
Ist eine Anspielung, ne?
Ja, es ist wieder eine Filmanspielung und sogar eine ziemlich gute, denn Lex Luthor ist der klassische Erzfeind von Superman.
Mhm.
Ein ikonischer Comic-Bösewicht.
Ich habe nur Donald Duck gelesen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer Lex Luthor ist.
Ja, ich habe das auch gegoogelt.
Sag ich
ehrlich. Also der ist kahlköpfig, super intelligent und extrem machtbesessen. Und er hat keine Superkräfte, wie man jetzt erstmal erwarten würde, wenn es in dem Universum von Superman spielt.
Mhm.
Und der ja Superkräfte hat. Also warum ist denn sein Erzfeind jetzt jemand, der keine Superkräfte hat? Und trotzdem kann er sein Feind sein.
Mhm.
Und das ist, weil er mit Logik, Technik und Manipulation gewinnt. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch schon ein kleiner Hinweis auf die Weiterentwicklung von Walter ist. Denn manipulativ ist er auf jeden Fall. Das haben wir ja schon rausgefunden. Und er kann auch gut logisch denken.
Er ist sehr intelligent.
Ja.
Und er spielt Tuco aus. Hat ihn ja schon ausgespielt.
Mhm.
In der letzten Folge.
Ja.
Spielt ihn hier wieder aus. Jetzt hat er auch eine Glatze.
Ja.
Sehr zum Schrecken von Skylar,
ja,
die das inzwischen hoffentlich verarbeitet hat.
Ja, wir können es wirklich noch.
Na, wir werden es gleich sehen.
Ja.
In der nächsten Szene sogar schon.
Ja, aber erstmal müssen wir noch darüber sprechen, dass Jesse erstmal gar nicht begeistert davon war, dass Walter jetzt diese Geschäftsbeziehung mit Tuco eingegangen ist. Denn Jesse hat wahrscheinlich zu Recht auch, nachdem er so schlimme Verletzungen erlitten hat, jetzt eigentlich Angst vor Tuco und hat keine Lust, mit dem noch irgendwas zu tun zu haben.
Ja, nachvollziehbarerweise.
Ja.
Aber Walter entscheidet sich dafür, Geschäfte einzugehen mit Tuco.
Ja.
Findest du das übergriffig?
Finde ich schon. Also gerade weil er ja wusste, was Jesse da jetzt gerade passiert ist. Und er hat ja Schmerzensgeld rausgeschlagen und denkt deswegen scheinbar, dann ist ja jetzt alles, sind sie ja wieder quitt. Und das weiß ich nicht, ob das so ist.
Ja, ich weiß nicht, die bewegen sich ja jetzt auf dem Feld in einem gewissen kriminellen Milieu, wo man andere Maßstäbe ansetzen muss. Und ich weiß nicht, ob man da noch über sowas wie Übergriffigkeit oder Empathie reden kann. Weil, ich meine, was hat Walter dann am Ende für eine Wahl? Meinst du, der kann einfach zu Tuco gehen und sagen, du, wir haben es uns jetzt nochmal anders überlegt, wir haben uns zusammengesetzt, der Jesse und ich, dem geht's auch gar nicht gut. Also du erinnerst dich vielleicht an letzte Woche, als du da ein bisschen zugeschlagen hast. Der war jetzt im Krankenhaus, mega hohe Rechnung. Das ganze Geld ist weg, was wir quasi mit dir verdient haben. Und wir haben uns jetzt beide entschieden, wir lassen das. Wir machen das jetzt mit dem Martin zusammen. Das ist ein junger, aufstrebender Großhändler. Ganz netter Typ.
Ist das der Bruder von Lex Luthor?
Er hat ganz weiche Hände auch. Und also ich glaube, das ist einfach nicht realistisch. Das ist Walter. Also ich tippe mal, Tuco ist jetzt hier Walters einzige Chance.
Ja, also ich finde auch, ich glaube auch nicht, dass Jesse jetzt gedacht hat, ja okay, dann machen wir es jetzt doch nicht, weil ich habe was dagegen. Ich glaube, er wollte ihm einfach nur zeigen, das kannst du nicht einfach so entscheiden. Das hätte man in erster Linie erstmal besprechen müssen und dann hättest du ihn ja.
Und er ist ja im gleichen Zug auch noch entsetzt über die Menge, die Walter da abnehmen lassen möchte.
Ja.
Denn da kommt es definitiv zu Produktionsproblemen kommen, weil sie einfach das Material nicht da haben oder die Ware nicht da haben.
Und so viele Schlümpfe gibt es nicht, die so viel Pseudo besorgen können.
Nee, gibt's nicht. Ich wusste natürlich sofort, was Schlümpfe sind. Walter nicht.
Nee. Oder ist Walter Papa Schlumpf?
Das ist dann vielleicht. Mal gucken, welche Staffel 2 in der Anspielung.
Ja.
Wo Jesse dann über nur noch schlimme Anspielungen macht.
Ja. Und Walter wird immer blauer und blauer.
Es kommt dann in der nächsten Szene zu einem Besuch bei Dr. Del Cavoli. Skylar klärt den behandelnden Arzt Dr. Del Cavoli über Walters neue sexuelle Ausgelassenheit auf. Skylar interpretiert dies als ein Zeichen der anschlagenden Chemotherapie, doch Dr. Del Cavoli klärt sie darüber auf, dass es lediglich bedeutet, dass die Antibrechmittel richtig eingestellt sind. Skylar fragt den Arzt, ob sie noch alternative Methoden ausprobieren können. Dr. Del Cavoli ist gegen nichts, das seinen Patienten mehr Hoffnung verschafft, mahnt aber auch zum richtigen Umgang unserer Erwartung. Mhm. Zwei Zitate.
Ja.
Also erstmal fand ich das schön, mit was der Doktor redet ja sehr ruhig. Mhm. Und Skylar interpretiert den Erfolg der Chemotherapie in diese Ausgelassenheit Walters. Und Dr. Del Cavoli sagt ganz klar, nö, seine Brechmittel sind richtig eingestellt. Mhm. Also das ist ja schon mal so ein richtiger Wellenbrecher in Skylars Hoffnung, die sie da hegt. Mhm. Die natürlich absolut nachzuvollziehen ist. Man versucht, Hoffnung in allem zu finden in so einer Situation, wo man nur kann.
Ja, finde ich auch nicht weit hergeholt.
Woher kommt das Oversharing Skylars? Sie redet über Walters Sexualität, überrumpelt ihn etwas damit. Ihm ist das sichtbar unangenehm. Und ja, Oversharing ist ja, glaube ich, so ein Phänomen, was auch auftritt, wenn man in einer sehr emotionalen Phase ist. Sowohl positiv als auch negativ. Also wird sie da von ihren Emotionen überwältigt, ihren positiven Emotionen, und teilt dann einfach dem Arzt alles mit, was irgendwie gut war in den letzten Wochen.
Ja, ich finde das an der Stelle sogar mal nachvollziehbar und von ihr gar nicht mal so übergriffig. Also natürlich schon auf eine Art, aber der Arzt fragt Walter, wie es ihm geht. Mhm. Und Walter sagt, nur ja, ganz gut. Ja. Wo man ja denkt, Walter, Alter, also wenn, das ist wirklich gerade keine Floskel, nur zur Höflichkeit, sondern der möchte,
ja kein Smalltalk,
wirklich, ja, genau, der möchte wirklich wissen, wie es dir so geht. Und dass Skylar dann irgendwie ausholt und erzählt, was sie jetzt in den letzten Wochen oder seit wann auch immer die jetzt nicht mehr da waren, mit ihm erlebt hat, finde ich erstmal nachvollziehbar. Und ich würde jetzt auch, also er wirkt ja richtig lebendig.
Ja.
Und dass sich das jetzt gerade durch diese sexuelle Sache da gezeigt hat, ist natürlich jetzt für Walter ein bisschen unangenehm. Aber ich kann erstmal wirklich nachvollziehen, dass sie das als positiv empfunden hat und dass sie das auch als erwähnenswert sieht.
Vielleicht ist es ja sogar erwähnenswert.
Ja.
Weil es geht ja darum, über Walters Gesundheit zu reden.
Ja.
Seinen psychischen Zustand und seinen physischen Zustand.
Ja.
Und dann ist es vielleicht ein Detail, was man einfach auch mitteilend.
Ja.
Und Skylar weiß vielleicht auch, dass Walter von sich aus dann nicht drüber redet.
Ja.
Ich möchte zu dem Arzt nochmal sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefallen hat, wie der Mann geantwortet hat. Auf die Frage nach den alternativen Medizinen. Weil der ist natürlich ein Mediziner, der...
Ein Schulmediziner.
Ein Schulmediziner, danke. Mhm. Der natürlich nicht besonders viel hält von alternativen Medizin. Aber er schmettert das gar nicht so ab, sondern er sagt, alles, was ihm mehr Hoffnung verschafft, ist gut. Und damit sagt er natürlich durch die Blume, dass es hier rein um eine Kopfsache geht, mhm, und dass nicht wirklich eine Auswirkung auf Walters Krankheitsbild haben wird. Aber wenn es ihm damit besser geht, warum nicht? Und er sagt ja auch, wenn es auch nicht sich mit unseren Behandlungsmethoden irgendwie beißt, wäre, ist das vollkommen in Ordnung. Wir dürfen nur eben nicht vergessen, den richtigen Umgang mit unseren Erwartungen zu haben. Also er sagt schon damit durch die Blume auch, naja.
Ja.
Hoffen Sie mal nicht zu viel auf diese Methoden.
Ja, ich finde sowieso, er benimmt sich jetzt das erste Mal wirklich wie ein Arzt und nicht wie ein Geschäftsmann.
Ja.
Und ich hatte auch den Eindruck, mit seiner diplomatischen Antwort wollte er Skylar auch ein bisschen sagen, das ist hier alles wirklich nicht so ohne. Ich glaube, er merkt schon, dass sie das immer noch nicht richtig verstanden hat, aber nicht unbedingt jetzt, weil sie zu blöd ist, sondern weil sie das einfach emotional noch gar nicht greifen kann.
Ja.
Und da sie ja nun mal auch immer dabei ist. Also ich habe das Gefühl, in dieser Folge, er kümmert sich eigentlich mehr um Skylar jetzt erstmal als um Walter. Mhm. Weil der scheint ja gut eingestellt zu sein. Der sagt, ihm geht's gut. Sein Brechmittel ist richtig dosiert.
Aber was soll er auch machen, ne? Ich meine, wenn der Patient nicht mit ihm redet, dann gucken wir halt, ob mit der Frau alles okay ist.
Ja, und die scheint gerade den Ernst der Lage immer noch
genug nicht richtig. Genug Geld zahlen die beiden, ja.
Genau.
Deshalb wird ja wohl immer so ein halbstündiges Gespräch drin sein.
Ja.
Die Szene hat mir deutlich besser gefallen als die Arztszene, die wir bisher hatten.
Ja, mir auch. Da saß wirklich mal ein Arzt und kein...
Auch wenn es im Hintergrund nach wie vor so trist ist. Nach wie vor kein Regen in Albuquerque.
Ja.
Es kommt anschließend zu einer Übergabe zwischen Jesse, Walter und Tuco. Auf einem Schrottplatz.
Ja.
Sie haben deutlich weniger Meth produziert als vereinbart und trotzdem gelingt es Walter, von Tuco das gesamte Geld zu bekommen. Es gab Produktionsprobleme. Tuco ist extrem verärgert darüber.
Ja.
Und also ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du wüsstest, da kommt gleich Tuco angefahren mit seinem dicken Auto und er kommt aus der Stadt. Da war Stau, da war Feierabendverkehr.
Mhm.
Er trifft sich nicht wie sonst immer mit seinen Lieferanten in der Mall bei irgendeinem Taco-Händler,
ja,
sondern muss jetzt auf diesen Schrottplatz fahren. Und dann sind da diese beiden Clowns, der eine auch noch mit so einem dämlichen Hut, die ihm jetzt weniger Meth liefern, als vereinbart war.
Ja.
Wie würdest du dich fühlen?
Ja, ich wäre auch genervt. Also da kann ich Tuco schon verstehen. Das ist ja ausnahmsweise mal keine Überreaktion von ihm. Und dann sagt man ja, okay, dann bezahle ich halt auch nur das, was ihr mir gebt.
Ja.
Und dann will der trotzdem das volle Geld. Das heißt, plötzlich haben Walter und Jesse auch noch Schulden bei ihm.
Ja.
Obwohl er ja gar nichts falsch gemacht hat. Also das ist ja eigentlich auch schon eine unverschämte Forderung. Also sie erfüllen erst nicht den Vertrag und wollen dann noch mehr Geld.
Aber es ist auch wirklich extrem clever von Walter, weil er weiß einfach, Tuco will dieses Zeug haben.
Ja.
Er fährt voll drauf ab, Mann. Yeah.
Ja.
So würde Tuco es ausdrücken.
Ja.
Oder auch Hank.
Mhm.
Und ja, deswegen bleibt ihm da keine andere Wahl. Und da schlagen wir dann auch den Bogen zum Titel Lehrgeld. Ich sagte ja vorhin, Tuco zahlt hier Lehrgeld. Ja, und Luisa, ich weiß, dass es dir total wichtig ist, dass wir über den gerade angesprochenen Hut von Walter reden.
Ja.
Endlich du hast letzte Woche schon den Hut erwähnt. Ich habe ihn rausgeschnitten aus der Folge.
Ja, gut.
Weil er ja noch nicht drin vorkam.
Ja.
Du bist etwas durcheinander gekommen.
Ja.
Jetzt kommt dieser Hut drin. Was hat es mit diesem Hut auf sich? Weil für mich ist es einfach ein Hut. Der hat nicht mal drei Ecken.
Da gar keine Ecke, ne? Also dieser Hut zeichnet Heisenberg aus. Man merkt ja auch richtig, Walter ohne Hut mit seiner normalen Brille ist Krebspatient, Lehrer,
langweilig,
unter der Fuchtel seiner Frau und Familienvater, aber stellt nicht so richtig dar im Leben. Und sobald er diesen Hut aufhat, ist Walter plötzlich ein selbstbewusster, manipulativer, machtgetriebener Gangster.
Mhm.
Und ich fand das schön, dass wir jetzt endlich diese Verwandlung gesehen haben. Wir sehen ja sowieso schon die ganze Zeit eine Wandlung, aber jetzt durch diesen Hut ist dieses Doppelleben, was Walter führt, nochmal richtig.
Aber ist das jetzt vielleicht was, was du nur wissen kannst, weil du die Serie schon viermal geguckt hast?
Nee.
Weil,
nee.
Naja, weil für mich hat er sich jetzt einen Hut aufgesetzt.
Er spielt, also fandst du nicht, dass er jetzt Tuco gegenüber auch plötzlich wieder richtig selbstbewusst war, so,
ja, ja.
Er hat sein Ding durchgezogen und das, obwohl er.
Aber er hat ja auch keine Haare mehr, also das könnte man ja auch.
Ja, aber so sieht er jetzt nochmal aus.
Da und er hat auch eine Sonnenbrille auf.
Ja, das gehört ja auch zu Heisenberg.
Hatte der auch mal eine Sonnenbrille auf?
Ich meine nicht den echten.
Ach so, du meinst Walt.
Der echte Werner Heisenberg würde hier keine Rolle mehr spielen.
Ach so. Oh Mann, ich dachte, der kommt nochmal vor.
Nein. Hier geht es um Chemie, nicht um Physik.
Ach ja, stimmt.
Tut mir leid. Also für mich hat das wirklich nochmal bildlich dargestellt, dass Walter jetzt in der Rolle von Heisenberg ist.
Mhm.
Und ich finde, er hat sich ja auch wirklich ganz anders verhalten. Und das, obwohl er ja gerade, er hat nicht genug Ware geliefert. Jesse hat ihm gesagt, warum sind wir hier auf dem Schrottplatz? So stellen sich Leute das vielleicht vor, die Gangster sein wollen, aber echte Gangster treffen sich irgendwo, wo viel Publikum ist.
Damit was ich sehr lustig fand im Übrigen.
Ja.
Wie Tuco auch darauf reagiert hat.
Eben, Tuco hat das dann ja auch nochmal gesagt. Also Walter wurde eigentlich gerade ganz schön kritisiert und wurde eigentlich gerade auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass er eben nicht der geile Gangsterboss ist, für den er sich vielleicht hält.
Mhm.
Und trotzdem tritt er ja unfassbar selbstbewusst auf und kommt ja damit auch durch.
Ja. Also ich bin gespannt, mehr von dem Walter mit Hut zu sehen. Es kommt ja auch in dieser Folge noch einmal aufeinandertreffen auf diesem Schrottplatz. Aber vorher?
Ja,
vorher. Gibt es noch eine Party.
Ja.
Auf der Babyparty für die ungeborene Holly verschenkt Mary ein, wie wir später lernen werden, geklautes, extrem teures Diadem. Walter nutzt Walter Juniors Exkursion mit einer kleinen Handkamera für eine Videobotschaft an seine Tochter, in welcher er ihr mitteilt, wie stolz er auf sie sei. Auf der Terrasse kommt es zwischen Walter und Hank zu einem Gespräch über die Doppelmoral bei der Frage nach der Beurteilung, was legal und was illegal ist. Und das ist für mich eigentlich die Szene dieser Folge, die ich am interessantesten fand. In der Walter Hank ein bisschen mit seiner eigenen Doppelmoral konfrontiert, weil Hank hat Zigarren dabei, die aus Kuba stammen und offenbar verboten sind.
Mhm.
in Albuquerque oder in den USA, keine Ahnung. Und ja, Hank ja damit so ein bisschen, der ja eigentlich immer als sehr strikter Typ, was Drogenkonsum oder auch Alkoholkonsum angeht. Wobei, das stimmt nicht ganz. Nee. Als Walter Junior Alkoholbesorgen erwischt wird, da fährt er eigentlich eine relativ lockere Linie und sagt, naja, lass ihn mal, der macht seine Erfahrungen so. Aber eben, naja, diese Zigarren sind halt wirklich einfach verboten in Amerika. Und ja, er hat sie jetzt irgendwie über einen Kollegen bekommen, weil sie irgendein Tauschgeschäft, er hat ihm gefallen.
Ein Mann von FBI hat ihm noch was geschuldet.
Ja, er hat ihm gefallen getan, irgendwann mal, wie auch immer. Jedenfalls sagt Hank dann, dass die verbotenen Früchte manchmal am besten schmecken. Also auch Hank kennt den Reiz der Illegalität, die mit der Walter die Folge ja einigermaßen eingeleitet hat.
Ja. Was sagst du denn dazu? Ich finde, also Walter sagt ja, es ist eigentlich super willkürlich, was illegal ist und was nicht. Mhm. Und ich finde schon, dass er recht hat. Alkohol, Zigaretten, das schadet deinem Körper ja auch unglaublich und ist ja wirklich auch nichts, was super harmlos ist. Es ist nur gesellschaftlich einfach akzeptiert und deswegen ist das halt, ja, wird das halt so belächelt, das ist halt nichts Schlimmes. Aber eigentlich, zu der Zeit war ja Marihuana zum Beispiel noch verboten und ich würde sagen, das ist ja wirklich super willkürlich.
Ja, die Grenzen, wer was wie als illegal oder schädlich empfindet, wobei das sind dann, wenn es um den Schaden von gewissen Konsumgütern geht, da gibt es natürlich Tatsachen und Forschungen drüber.
Ja.
Aber die Grenzen sind da eben, ja, irgendwo festzulegen und die sind dann natürlich willkürlich.
Ja.
Man muss sich irgendwie darauf einigen und dass die Meinungen da auseinandergehen, ist klar. Und er hat natürlich auch recht, wenn er eine zeitliche Einordnung vornimmt und sagt, naja, früher wäre halt Alkohol verboten gewesen und das ist jetzt erlaubt. Und er hat absolut recht, meiner Meinung nach.
Ja. Also ist ja auch so und Hank hat da ja auch nicht wirklich was gegenzuhalten. Er sagt ja auch nur, was du eigentlich gerade auch gesagt hast, irgendwo müssen die Grenzen halt sein und an die muss man sich halten, obwohl er sich ja gerade auch nicht an die Grenzen hält.
Nein, er hält sich nicht an die Grenzen, aber er gibt eine gute Antwort, wie ich finde, die nämlich irgendwie auch den Kern trifft von dem, was Walter gerade ist, denn er sagt ja, so argumentieren die Leute im Knast auch.
Ja.
Und wenn ich Walter wäre, wäre mir in dem Moment, glaube ich, kurz das Herz in die Hose gerutscht.
Ja.
Weil damit kommt er ja dem sehr nah, wo Walter jetzt gerade steht.
Ja.
Nämlich mit einem Bein im Gefängnis.
Ja, das stimmt. Ja, also ich fand das wirklich auch ein sehr gutes Gespräch. Du hast ja gesagt, die Szene fandst du sehr gut, muss ich wirklich auch sagen.
Und Walter versucht so ein bisschen auch seine Straftaten damit wieder zu rechtfertigen.
Ja.
Dass er sagt, naja, mein Gott, vielleicht ist das ja in 50 Jahren erlaubt. Und dann begehe ich ja keine Straftat. Das sagt er natürlich nicht.
Ja.
Aber
ja, er versucht ja trotzdem, sich das schön zurechtzulegen. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, Walter, die Straftat, die du begehst, ist ja nicht nur Crystal Meth zu kochen und zu verkaufen. Du hast schon 2 Leute umgebracht.
Ja, das stimmt.
Also, und das wird ja wahrscheinlich nie erlaubt
aber
sein.
Aber wer weiß, vielleicht gab es noch eine Szene, die sie nicht gezeigt haben, in der Walter dann gesagt hat, und lass noch mal kurz über Mord reden.
Ja.
Also, wie findest du das, Hank? Das ist doch eigentlich auch voll willkürlich, oder? Es gab ja auch Zeiten, da war das, glaube ich, erlaubt, oder, Hank?
Ja, da waren ja Leute vogelfrei im alten Rom.
Genau. So, und wenn das vielleicht wieder so.
Ja, Proskription würde er wieder einführen. Und Prohibition auch.
Also, Walter hat recht.
Hank auch.
Hank hat recht.
Ja.
Irgendwie eine spannende Szene.
Ja, weil man beide Seiten verstehen kann.
Und auch von beiden sehr gut gespielt, finde ich.
Ja.
Ich mag sowieso Hank irgendwie auf eine komische Art und Weise.
Ich mag ihn auch, obwohl er so viel verkörpert, was ich eigentlich nicht mag.
Genau, man mag ihn, man mag diesen Typen, glaube ich, nicht. Aber der hat auch was, also diese Autorität, die der ausstrahlt und diese Selbstsicherheit, die aber in vielen Momenten auch unwissentlich komisch ist, macht ihn irgendwie sympathisch.
Ja.
Und ich freue mich, wenn er in Szenen auftritt. Auch wenn ich diese so eine Person in meinem echten Leben in meiner näheren Umgebung hätte, wirklich hassen würde.
Ja, würde ich auch ganz schlimm finden, allein weil er so intolerant ist.
Genau.
Aber wen ich auf dieser Babyparty noch wirklich auffällig fand, war eindeutig Marie, die sich ja wirklich so aufspielt. Walter hat ja gesagt, die Babyparty ist gut, damit Skylar dann jetzt auch mal im Mittelpunkt steht. Was vielleicht auch ein bisschen strittig ist, aber hat er gesagt. Und natürlich wäre das ja auch, was man erwartet. Die Mutter, die werdende Mutter steht dann im Mittelpunkt.
Ja.
Stattdessen stellt sich Marie komplett in den Mittelpunkt, schenkt Skylar etwas Überteuertes, auch noch Unnötiges.
Nämlich ein Diadem.
Ein Diadem für ein Baby.
Es hat sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das für ein Baby ist. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, das ist für Skylar. Und habe gedacht, das ist doch irgendwie...
Zur Geburt kann sie das tragen. Ist das doch
ein bisschen klein, das sieht so klein aus. Das soll Skylar jetzt passen. Und was soll sie damit, habe ich gedacht. Also ich war so interessiert und gespannt,
wofür
dieses Geschenk jetzt gut ist, weil ich das auch... nicht so richtig gecheckt habe.
Nee, es war komplett bescheuert.
Aber es wurde natürlich dann auch nicht besser, als man dann aufklärte oder als auch ich dann, der letzte Idiot, verstanden habe, ach, das ist für das Kind.
Das macht es noch schlimmer, ehrlich gesagt.
Ja, das macht es irgendwie schlimmer.
Ja, aber ich fand, das war irgendwie ein Spiegel dessen, was in ihrer Beziehung zu Skylar so schief läuft. Also Marie meint es eigentlich gut, aber sie überschreitet massiv irgendwelche Grenzen und sie will vielleicht helfen, aber es geht ihr eigentlich nur um ihren eigenen Status. Ich meine, so ein Baby-Diadem zu schenken, ne? Das kann nun wirklich in keinster Form, also wie willst du das vor dir selber rechtfertigen, dass das jetzt ein gutes Geschenk ist? Sinnvoll. Oder?
Naja, es ist Schmuck.
Ja, für ein Baby.
Und wenn Skylar Instagrammerin wäre, dann wäre das sicherlich auch ein Ding.
Das stimmt. Aber sie schreibt ja nur Kurzgeschichten, die ja keinen interessieren, hat Maria schon gesagt.
Ich finde das aber ihr Verhalten gar nicht so egoistisch auf dieser Party, weil es ist ja ein Moment, in dem eine Kamera auf sie gerichtet ist. Und es wird ja nicht die ganze Party eine Kamera auf sie gerichtet sein. Das heißt, sie sieht, Walt Jr., der alte Creep, wie du jetzt sagen würdest, Luisa, filmt mich. Also mache ich hier kurz ein bisschen Show. Mhm. Für meine Neffin.
Nichte.
Nichte.
Neffin.
Und ich fand das jetzt nicht so egoistisch. Ich fand es tatsächlich irgendwie ein bisschen unterhaltsam und ich mochte auch Skylars Antwort, wie sie dann gesagt hat, ja, Esmeralda, und direkt danach der Party haben wir dann entschieden, das werde ich Holly nennen.
Ja,
fand ich, war eine schlagfertige Antwort.
Fand ich auch. Ja, das fand ich auch schön. Also eigentlich gut gelöst, aber trotzdem, Marie war super laut, auch wie sie angezogen war. Völlig overdressed.
Ja.
Also sie hat sich da schon ein bisschen auf ihren Auftritt vorbereitet. Das kann man, also das muss man schon.
Aber ich fand, das hat sie jetzt als Person nicht unsympathischer gemacht. Also für mich zumindest nicht. Marie hatte schon deutlich unsympathischere Szenen in dieser ersten Staffel.
Finde ich auch. Und sie scheint ja wirklich, auch wie sie mit Walter Jr. umgeht, ihr scheint ja wirklich was an ihren Nichtinnen zu liegen.
Ja.
Also das scheint ja für sie.
Sie kümmert sich ja wirklich um ihre Familie.
Genau. Und dass sie sich dann freut und dass sie diese Babyparty auch als Anlass für sich ein bisschen sieht, weil sie sich so sehr auf das Kind auch freut, ist ja jetzt nichts, was super schlecht ist. Aber sie war schon, also wenn ich auch auf der Party gewesen wäre, hätte ich gedacht, boah, kann die mal nach Hause gehen.
Ja, klar.
Ja, schon doll.
Aber dann kommt Walter ins Bild gecreept mit dem Tablett in der Hand. Und ist dann natürlich sehr rührend, dass er irgendwie sagt, dass er stolz auf seine Tochter ist. Wobei ich dann gedacht habe, hä? Aber woher will er das, also die ist doch noch gar nicht geboren und woher will er denn wissen, dass er stolz auf sie sein kann? Eben, vielleicht gibt es ja keinen Grund später.
Eben, fand ich auch, das war so eine Floskel. Das aber war so einfach schon wieder
stolz,
so,
ist halt...
Hört sich gut an.
Ja.
Stolz ist, finde ich, sowieso was. Ich finde es eigentlich komisch, alarming, wenn Leute stolz auf andere Leute sind.
Hättest aufgehorcht.
Ja, hätte ich.
Ist dir aufgefallen, dass die Schuldirektorin auf der Party war? Mhm. Gut, es war nur ein kleiner Aufmerksamkeitstest von mir. Bestanden.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Aber ich fand, es war eine gute Szene.
Ja.
Hab ich sehr gerne geschaut. Dann erfahren wir mehr zu dem Diadem. Ja. Skylar erfährt, dass ihre Schwester das Diadem geklaut hat und gerät in dem Geschäft in Schwierigkeiten. Sie täuscht ihre Wehen vor und kommt davon. Bei der späteren Konfrontation Maries durch Skylar verleugnet Marie, das Diadem gestohlen zu haben.
Ja, man muss dazu sagen, Skylar ist darauf gekommen, weil sie das Diadem zurückgeben wollte.
Ja.
Auch, es wäre mir sehr unangenehm, ein Geschenk zurückzugeben. Würde ich nicht machen. Ich hätte es in die Schublade gepackt.
Doch, ich habe das schon gemacht. Ich finde das sehr pragmatisch, das Geschenk zurückzugeben.
Und Skylar ist ja auch eine pragmatische Person. Finde ich schon.
Was willst du denn mit so einem Diadem? Du könntest es auf Kleinanzeigen verkaufen, aber dann musst du dich mit den ganzen nervigen Idioten rumschlagen, die da auf.
Ich finde das gut, dass sie das macht. Das ist ja auch nachhaltig. Das ist die beste Lösung. Und nur mir wäre es peinlich gewesen. Das zeigt ja nur, ich habe nicht genug Größe, das zu tun.
Peinlich, was zurückzugeben oder peinlich, dass es geklaut wurde und man denkt, dass du...
Das wusste sie ja nicht. Peinlich, was zurückzugeben.
Und das verstehe ich nicht, wieso dir das peinlich... Das
ist ein Geschenk. Und was ist denn, wenn Marie fragt, Skylar, setz doch jetzt Holly mal das Diadem auf. Ja, Marie
verschenkt. Hat es
zurückgegeben. Ja, verschenkt wäre noch schlimmer.
Der trägt das jetzt in einem Schlaf.
Mit seiner Glatze. Wie hält denn das? Ja.
Das fliegt dann immer so nach oben weg. Ja. Er musste so mit einer Hand halten.
Er wollte es so gern haben.
Ja, mein Gott, er kümmert sich um seine Familie.
Die Prinzessin der DEA.
Ja, ich glaube, Henk hätte es gestanden.
Ja, glaube ich auch.
Aber Skyler macht es natürlich dann clever, dass sie da sagt, ja, ich habe meine Wehen, ciao. Ja, was soll die da noch machen?
Also, ich muss wirklich sagen, ne, Skyler fand ich eine 10 von 10 in dieser Szene. Erst, dass sie sagt, sie sitzt in so einem feuchten, dunklen Verschlag, was das Büro von dem Geschäftsführer ist.
Ja, das ist mein Büro.
Ja, und dass sie damit an die Nachrichten gehen will. Und obwohl er sagt, das ist mein Büro, redet sie nochmal vom Verschlag.
Ja, was war auch wirklich ein Verschlag?
Lässt sich nicht beirren. Ja, das ist so unhöflich. Und sie könnte ja gehen, wenn sie jetzt einfach sagen würde, wir hatten das hier wirklich geklaut, wenn du das nicht warst. Aber sie ist 100% loyal Marie gegenüber und sagt nicht, wer das war. Stattdessen täuscht sie ihre Wehen vor. Auch super smart in der Situation. Und das wollten ja die Leute dann auch lieber nicht riskieren und haben sie dann ja gehen lassen.
Ja, besser ist das, ne?
Ja.
Und Skyler konfrontiert Marie ja später mit dieser Situation und Marie, die gibt das nicht zu.
Ja, das war so nicht. Die ist ja eher noch empört, dass Skyler das Diadem zurückgegeben hat.
Das war auch eine Reaktion, von der ich dann überrascht war.
Ja.
Aber also für mich wirkt das, als hätte Marie da irgendwie eine Zwangsstörung.
Ja.
Kleptomanie oder wie das heißt.
Mhm.
Dass sie ja einfach Dinge klauen muss.
Ja.
Was meinst du?
Und warum könnte sie das machen? Also glaube ich auch. Denn sie wirkt ja sehr, wir haben in der ersten Folge gesehen, wie sie Schuhe geklaut hat, getauscht hat, aber natürlich hat sie sie in Wirklichkeit geklaut. Das macht sie jetzt dann auch schon wieder mit dem Diadem. Und dann spricht Skyler sie an und sie ist komplett abgebrüht. Also sie wird nicht zum ersten Mal in dieser Situation sein.
Sie wirkt auch, als hätte sie es wirklich, also als wäre sie wirklich der Meinung, sie hätte das gar nicht geklaut.
Ja.
Also als würde sie es nicht nur so sagen als Ausrede, sondern als würde sie es auch glauben.
Ja. Also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall eine psychische Krankheit ist und nicht jetzt einfach mal kurz, komm, das nehme ich jetzt mit. Und ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, was könnte der Auslöser bei Marie sein, dass sie Kleptomanin ist?
Mhm.
Und ich glaube, sie klaut, weil sie etwas in sich auffüllen möchte, was leer ist. Sie braucht Kontrolle, Bestätigung, Aufmerksamkeit und will sich relevant fühlen.
Mhm.
Und ich glaube, es ist ja wirklich so, obwohl ihr Leben ja augenscheinlich eigentlich einfacher ist als das von Skyler, hat sie einen Konkurrenzkampf mit ihr am Laufen, der nur von Marie ausgeht eigentlich, habe ich so das Gefühl. Und Skyler kriegt aber mehr Aufmerksamkeit, sie hat Kinder. Ich weiß nicht, ob Marie fein damit ist, keine Kinder zu haben. Ich habe immer das Gefühl, wenn Leute so sehr ihre, also so fremdere Kinder so sehr für sich annehmen, ich meine, sie möchte Skylers ungeborenem Kind einen Namen geben und so,
ja,
dass das vielleicht auch etwas ist, was sie sich vielleicht selber wünschen würden. Und dann hat sie natürlich auch Hank, den sie ja scheinbar schon liebt, der bei der DEA arbeitet und jeden Tag sein Leben riskiert. Dann hat Walter Krebs. Walter scheint ihr ja auch nahe zu stehen. Also ich habe das Gefühl, das könnte etwas für sie sein, was ihr irgendwie Kontrolle bringt.
Ja, das kann gut sein. Würde ich dir zustimmen. Obwohl sie eigentlich ja auch nicht, ich meine, beruflich ist sie ja ganz gut dargestellt offenbar als Ärztin.
Ja.
Und
trotzdem fragt sie keiner mal nach ihrer Meinung, wenn ihr Schwager plötzlich Krebs hat. Warum kommt ihre Schwester nicht als erstes zu ihr?
Ja.
Also sie wird nicht so richtig gesehen, habe ich das Gefühl. Und so wie sie auch rüberkommt, dass sie so laut ist und so aufgedreht und so, das wirkt alles so nach so einem Lechzen, nach Aufmerksamkeit.
Aber sie wirkt schon anders, finde ich, als in der ersten Folge, oder? Wo die beiden, Marie wird ja eingeführt in die Serie, wie sie da mit Skyler am Tresen steht, auch bei so einer Partysituation.
Mhm.
Und da wirkt sie ja so richtig arrogant und richtig unterkühlt und abstoßend ihrer Schwester gegenüber. Und jetzt im Rest der Serie ist sie ja doch ein bisschen anders drauf.
Ja, wir haben sie besser kennengelernt jetzt, ne?
Oder sie hat sich entwickelt.
Aber jetzt ins Positive oder Negative, das werden wir vielleicht noch rausfinden.
Weiß ich auch nicht so genau.
Ja, aber ich fand es schon krass, also dieses Geschenk wäre ja so oder so unpassend gewesen, würde ich sagen. Auch wenn es nicht geklaut gewesen wäre, sondern gekauft. Denn es übersteigt ja eindeutig irgendeinen Wert. Es ist aus Weißgold. Also es ist ja viel zu teuer.
$5,000, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, viel zu teuer für so eine Babyparty. Also ich weiß nicht, was eine Windeltorte kostet. Aber ich glaube, nicht $5,000.
Eine was?
Windeltorte. Das sieht aus wie eine Torte, aber es sind nur Windeln, die dann für das neugeborene Baby halt benutzt werden können.
Habe ich noch nie
gesehen. Schon mal die ersten 100 Windeln oder so.
Habe ich noch nie gesehen oder gehört.
Ja, Jasper, ich kenne mich aus in diesen Kreisen scheinbar. Also, viel zu teuer. Skylar wird sich niemals in irgendeiner Form revanchieren können, denn sie hat ja nun mal kein Geld. Also sie wird ja nicht Marie dann im nächsten Zug auch wieder ein Geschenk machen können, was ungefähr den gleichen Wert hat. Und dann ist es natürlich, wie wir schon gesagt haben, auch für ein Baby unpassend. Wie soll denn das Baby das tragen? Ein Diadem stelle ich mir immer so vor, du hast einen hohen Dutt und da klemmst du das so vor.
Ich habe gerade gedacht, das wäre irgendwie cool, wenn Walter, wenn das jetzt richtig anläuft mit seiner Drogennummer da, mhm, und die dann richtig viel Kohle haben und sie dann sich entscheiden, so eine echte Krone zu kaufen aus Gold mit so Diamanten drauf.
Die echten Kronjuwelen der Queen.
Genau.
Ja.
Und das schenken sie dann Marie.
Ja.
Kannst du doch auf der Arbeit tragen. Move.
Ja. Als Ärztin, die kommt so rein mit so einer fetten Krone. Ja, ist ein echter Smaragd.
Zu Weihnachten schenken wir dir dann noch so ein Zepter.
Ja.
Mit so einem Skalpell unten dran.
Ja.
Das Operationszepter.
Ja, oder du kannst da so die... Das Stethoskop rausziehen.
So ein Schweizer Taschenmesser.
Ja.
Schweizer Taschenzepter.
Ja. Vielleicht kommt es ja noch so weit, Jesper. Das wissen wir nicht.
Jesse und Walter fehlen für die Produktion Methylamin.
Methylamin.
Methylamin. Sie stehlen es von einem Chemie-Großhändler, in dem Walter die schweren Eisentüren mit Thermit zerstört. Mhm. Erstmal. Es kommt zu einer Szene, in der Walter wirklich eine interessante Geschichte erzählt, nämlich vom schweren Gustav, einem gigantischen Artilleriegeschütz der deutschen Wehrmacht. Und Walter hat ja schon einige Male in dieser Serie eine Geschichte erzählt. Die war bisher immer, naja, zum Einschlafen, würde ich sagen.
Nein, seinen Unterricht gestaltet er auch zum Beispiel super interessant. Da stimme ich dir nicht zu.
Ja, aber also die Geschichten, die wir sonst so von ihm gehört haben.
Mit dem Super Maxi Wonderbra.
Zum Beispiel. Also klar, das ist jetzt hier ein Thema, da kennt er sich offenbar mit aus und es begeistert ihn auch. Denn es ist natürlich kein Wunder, dass er so begeistert davon redet. Mhm. Der schwere Gustav, hast du davon schon mal gehört?
Mhm.
Ich habe ihn gesehen.
Wo?
Vor 2 Wochen in einem Computerspiel. Mit dem Namen Sniper Elite 4. Da ging es in einer Mission darum, Rohstofflieferungen zu verhindern. Mhm. Aber das nur so am Rande. Der schwere Gustav war ein, also es brauchte, glaube ich, 1500 Männer, um dieses Artilleriegeschütz zu bewegen. Es gab das Ding tatsächlich. 2 Stück wurden davon gebaut. 1 kam zum Einsatz. Und man hat es unter anderem an die Ostfront versetzt.
Man hat wohl nicht viel gebracht.
Da wurden, ne? Die Städte wurden ja damals extrem wegbombardiert. Man konnte nicht so richtig, man konnte einen einzigen Schuss diesem Geschütz zuordnen. Und dieses Geschoss hat sich 32 Meter tief in den Boden gebohrt und in 32 Metern Tiefe eine höhlenartige Ausformung rausgesprengt.
Wo denn? In Polen?
In der Ukraine irgendwo. Mhm. Also ein völlig absurdes, eine absurde Waffe. Sie konnte durch 10 Meter dicken Beton schießen, aber hat sich nie gerechnet, weil es, wie gesagt, es kam eins zum Einsatz. Es war ein absurd hoher Aufwand, dieses Geschütz zu betreiben. Man musste 2 Schienen parallel nebeneinander irgendwo hinlegen, damit man dieses Geschütz durch die Gegend fährt. Also völliger Wahnsinn. Ich fand diese Szene irgendwie albern.
Die ganze Diebstahlszene, ja, meinst du?
Weil erst, ja, dann haben sie so lustige Masken auf. Dann klappt das alles nur nicht so richtig. Dann ist da so ein dämlicher Wachmann, der wirklich gar nichts auf die Reihe kriegt. Also den sperren sie dann irgendwie auf dem Dixi-Klo ein. Dann kommt der nicht aus diesem Dixi-Klo raus, wo der Alarm losgeht, wo ich mir denke, hey, das sind 2 Spanngurte. Diese blöden Dixi-Klo-Türen, die lassen sich ja fast mit 2 Händen zerbrechen. Du hättest einfach unten so, wie aus so einer Katzenklappe, hätte er so rausschlüpfen können. Und dann sagt er so, hier, Alarm, Alarm. Und dann fragt der Wachmann, ja, also am Mikrofon, wo bist du denn? Und er kriegt das nicht hin, irgendwie seine Position mitzuteilen und sagt, ja, irgendwie Polizei und so. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht der Praktikant war oder so, aber das fand ich schon irgendwie albern. Und wie dann Jesse und Walter dieses Fass da so einmal so von links bis rechts durchs Bild schleppen, anstatt dass sie einfach dieses Golfkart benutzen. Ich weiß nicht, Luisa guckt mich unfassbar böse gerade an. Aber ich habe die Szene gesehen und habe gedacht, ich hab so gemacht.
Und so mache ich jetzt alles falsch. Schwache Argumente. Schon wieder von dir, Jesper. Oh,
Entschuldigung, Luisa.
Ich erkläre jetzt, warum du das ganz falsch siehst.
Ja, du hast nicht so viel Zeit, aber bitte.
Ja, okay. Also, Walt und Jesse sind keine Profis, Jesper. Sie stolpern in diese Situation rein und versuchen irgendwie was zu klauen. Die sind beide keine Profidiebe. Die machen zum ersten Mal so einen Einbruch. Das soll wahrscheinlich auch durch diese Masken rübergehen. Nein.
Walter macht eine Tür mit fucking Termit auf.
Ja.
Das ist ein Profi.
Weil er ein Wissenschaftler ist.
Aber nicht, weil weiter er denkt er dann nicht.
Ist. Die haben ja was anderes erwartet in dieser Lagerhalle.
Welches ist denn jetzt hier das richtige Fass?
Nein, das haben die nämlich nicht gesagt. Wo sind denn hier die Literfässer? Der schlägt mir gleich
mit ihrer Hand ins Gesicht.
Der hat gefragt, wo sind hier die Literfässer?
Ja.
Und die waren nicht da. Die waren ausverkauft. Sie mussten also das andere Fass nehmen. Und sie mussten improvisieren. Und diese Masken, die natürlich wirklich albern waren mit dem Bommel, zeigen uns doch aber nur, wie wenig Profis sie an dieser Stelle in ihrer Laufbahn sind, Jesper. Und jetzt tust du so, als würdest du was sagen wollen, aber ich sag noch weiter. So. Sind keine Profis, also sie stolpern in dieses Verbrechen rein.
Mhm.
Und genau das macht den Moment einfach realistisch und spannend. Die Szene spielt in einem völlig alltäglichen Umfeld, nämlich in einer normalen Lagerhalle, die du überall siehst. Und so trifft wieder mal bürgerliche Fassade auf kriminelle Taten. Und das findet jedoch andauernd statt, Jesper. Und man merkt ja auch, Methylamin wird nicht bewacht. Während ja Pseudo super schwer zu beschaffen ist, würde niemand auf die Idee kommen, mit Methylamin Meth zu kochen.
Du meinst, deswegen ist es auch nicht so schwer bewacht?
Ja. Und deswegen haben die da nur so einen Hampelmann als Wachmann, was uns nochmal zeigen soll. Ein
Vollidiot.
Ja, das soll uns einfach nochmal zeigen, Walter denkt weiter. Weiter als die Polizei. Sonst würden die ja Methylamin bewachen.
Das ist auch, das mag inhaltlich auch sein, aber ich fand die Szene einfach so, die sollte irgendwie auch so ein bisschen lustig sein.
Das ist eine meiner Lieblingsszenen.
Aber sie war einfach nicht so witzig. Ich fand sie passte einfach nicht ins Bild von dem, was wir bisher haben aus der Serie.
Nee, also ich finde, dass sie richtig ein Symbol für den Kontrollverlust ist, der im Moment stattfindet.
Hast du gemerkt, wie sie richtig die Musik leiser gemacht haben, als Walter und Jesse so durchs Bild gewackelt sind in diesem blöden Fass? Ja. Dann haben sie so die Musik leiser gemacht, damit man so die Alarmanlagen hört und das noch alles ein bisschen lustiger wirkt, wie die da so durchs Bild wackeln.
Das ist sicherlich ein bisschen überzeichnet, aber es soll ja auch was rüberkommen, ne?
Es soll was rüberkommen.
Ja. Ich habe jetzt nochmal überlegt, was macht denn Methylamin gegenüber Pseudo-Ephedrin jetzt so viel besser? Dann habe ich mir mal ein paar Sachen für dich aufgeschrieben, Jesper.
Ja.
Als alte Chemikerin. Methylamin schafft eine extrem hohe Reinheit, über 99% nämlich, was mit Pseudo so nicht machbar ist. Da hatte er ja nur 98% und jetzt kann er mit Methylamin über 99% Reinheit, also reines Methamphetamin, schaffen. Dann ist es besser skalierbar, denn Pseudo ist schwer in großen Mengen zu bekommen, rezeptpflichtig und von der DEA überwacht und die Apotheken tracken auch die Abverkäufe, das heißt, kommen sie nicht so einfach ran. Aber Methylamin kann industriell beschafft oder gestohlen werden und in großen Mengen verarbeitet werden. Es ist chemisch eleganter, was für Walter ja wichtig ist, denn er sieht sich ja als großen Wissenschaftler, wie wir wissen. Und dann bekommt es ja auch noch eine andere Farbe, wenn man, also Meth bekommt eine andere Farbe, wenn es mit Methylamin gekocht wird, dann ist es nämlich blau und nicht mehr durchsichtig.
Was auch irgendwie cool ist.
Eben, das ist irgendwie cool und es ist vor allem ein Alleinstellungsmerkmal. Jesse hat ja früher Chili als Alleinstellungsmerkmal benutzt, als Marke sozusagen. Ja. Und so ist deren Meth dann jetzt blau und somit auch etwas, was sofort erkannt wird.
Also Daumen hoch.
Daumen hoch. Also
ja, es ist clever.
Es ist einfach smart und es ist einfach schon wieder krass von Walter.
Aber sie haben natürlich jetzt das Problem, dass sie dann zukünftig auch irgendwie das Zeug klauen müssen.
Ja.
Auch wenn das jetzt ja irgendwie sehr einfach wirkte.
Es wird sicherlich nicht lange
es
so einfach bleiben.
Es hätte $10,000 gekostet ansonsten, wenn sie es hätten klauen lassen. Mhm. So haben sie $10,000 gespart.
Ja.
Aber vielleicht den Rücken kaputt gemacht.
Wo man sich auch fragt, warum rollen sie denn das Fass nicht?
Warum stellen sie es nicht auf den Golfwagen, auf das Golfcart?
Ja. Naja, weil es halt eine improvisierte Situation ist. Sie sind keine Profis. Vielleicht klauen sie beim nächsten Mal ja schon besser. Wer weiß. Ich weiß.
Walter, du nicht. Walter und Jesse bekommen daraufhin das Wohnmobil nicht gestartet, woraufhin sie ihre Produktion in den Keller verlagern müssen.
Von Jessys Wohnhaus.
Jesse hat jedoch den Tag der offenen Tür seines Hauses vergessen. Ach Mensch, wie blöd. Und so stehen jede Menge Kaufinteressenten in seinem Wohnzimmer, während Walter im Keller Meth kocht. Zurück zu Hause behauptet Walter, der seltsame Geruch an seinem Körper käme von den heiligen Navarro-Kräutern, welche beim Besuch der Schwitzhütte verwendet worden seien. Skyler berichtet ihrem Mann vom Diebstahl Maries, doch dieser versucht sie zu verteidigen. Zu der Schwitzhütte kurz. Skyler hat eine Kur rausgesucht, eine Schwitzhüttenkur, die Walter besuchen soll, als eben alternative Medizin. Und
die hat er doch selber rausgesucht.
Stimmt, Walter hat sie rausgesucht und vorgeschlagen. Mhm. Auch ein bisschen clever von ihm.
Ja,
weil dann hat er eine Ausrede, um weg zu sein. Mhm. Und wenn er komisch riecht, dann ja, die Kräuter.
Und vielleicht auch erledigt ist.
Genau, und sie sprechen auch darüber, oder Walter konfrontiert oder fragt Skyler, was würde sie denn denken, wenn er das geklaut hätte, dieses Diadem?
Ja.
Und Skyler sagt, naja, er sollte mal besser nicht drauf ankommen lassen.
Genau.
Und Walter sagt aber auch, was Skyler nicht so lustig findet, manchmal machen Leute etwas, um etwas für ihre Familie zu tun.
Ja.
Also er sucht wieder eine Rechtfertigung für seine Taten.
Ja.
Versucht sie sich wieder in sein Gewissen gut zu reden.
Genau. Er fühlt schon mal vor, wie würde sie denn reagieren, wenn sie jetzt rausfindet, was ich denn eigentlich gerade für die Familie tue. Kann sie Verständnis dafür haben oder nicht? Und das ist auch schon wieder so absurd, weil der Diebstahl eines Diadems ja nun wirklich nicht damit gleichzusetzen ist, Meth zu kochen, zu vertreiben und schon zwei Menschen getötet zu haben. Aber trotzdem scheint das für ihn vergleichbar zu sein und irgendwie auf einer Stufe zu stehen.
Ja, absolut.
Ja, aber ich fand die Szene erst niedlich, weil er ja nach Hause kommt und er ist erledigt und sie empfängt ihn ja richtig, gibt ihm schon mal ein Glas O-Saft.
Ja, also die Dynamik zwischen den beiden hat sich schon ein bisschen verändert.
Ja.
Sie haben ein bisschen wieder zueinander gefunden.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, es läuft gerade ganz gut eigentlich zwischen den beiden.
Ja, weil sie haben beide jetzt so ihr Ding.
Ja.
ja, es kommt dann zur letzten Szene dieser Folge, nämlich der zweiten Übergabe.
Ja.
Bei der nächsten Übergabe ist das Meth, das Walter gekocht hat, zwar blau, Tuke ist trotzdem begeistert. Weil sein Handlanger einen blöden Kommentar zu Jesse und Walter abgibt, schlägt er diesen zusammen.
Ja.
Ist das Tukus Ventil für die Wut, die er vielleicht auch noch ein bisschen auf Walter hat? Weil dieser Kommentar, der hat ja Tuku jetzt nicht irgendwie herabgewürdigt oder sowas. Sein Handlanger hat einfach nur gesagt, vergesst nicht, mit wem ihr da zusammenarbeitet.
Für wen ihr arbeitet.
Für wen ihr arbeitet. Das wäre ja unter anderen Umständen sicherlich, also völlig reasonable zu sagen.
Ja, aber ich glaube, er reagiert so aus verschiedenen Gründen. Einmal ist er ja super high. Er hat jetzt dieses super reine Meth gerade geschnupft. Also das wird ja bestimmt was mit ihm machen. Und dann glaube ich auch, in ihm hat sich sicherlich eine Wut angestaut. Walter macht ihn runter. Er verkauft ihn irgendwie für blöd. Und dann kommt auch noch sein Handlanger und sagt, vergesst mal jetzt aber nicht, für wen ihr hier arbeitet. Und das ist ja auf eine Art, also es ist nicht super dumm, das zu sagen, aber es ist ja irgendwie auch respektlos. Weil indem er das sagt, impliziert er ja, dass man vor Tuku irgendwie gerade keinen richtigen Respekt haben müsste.
Ja.
Und den verschafft er sich ja dann durch diese Prügelei wieder. Plötzlich haben wieder alle Angst vor ihm. Und auch Walter und Jesse stehen einfach nur da und trauen sich nicht, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen.
Ich frage mich halt, ob die Handlanger nicht wüssten, also wenn das so passiert ist, dann ist es ja mit Sicherheit schon öfter passiert.
Ja.
Und würde man als Handlanger dann wirklich so einen Kommentar nochmal abgeben? Das ist halt, oder ist das jetzt wirklich zum ersten Mal passiert? Bringt diese Situation, in der Tuku jetzt auch ist, ist es für uns alle neu?
Ja.
Bringt es ihn in eine extreme, oder in eine Ausnahmesituation, wo er auch das Gefühl hat, dass ihm das vielleicht gerade ein bisschen aus der Hand zu entgleiten droht. Und dann rutscht ihm halt mal die Hand aus oder die ganze Faust.
Ja, also er ist ja aber auch ein ganz schön gewaltbereiter Typ.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, er freut sich auch, dass er da jetzt auch dann irgendwie mal wieder jemanden hat, den er mal verprügeln kann.
Ja.
Ich meine, er hat eine Kette mit zwei Boxhandschuhen. Es scheint ihm schon auch Spaß zu machen, Leute zu verkloppen, glaube ich. Aber da sehen wir auch mal wieder, Tuku hat ja in der Folge gesagt, das soll a no rough stuff type of deal werden. Und deswegen heißt ja die Folge auch so. Im Englischen. Und ich sag mal so, der Einzige, der sich nicht daran gehalten hat, ist er selbst. Ne?
Ja, stimmt.
Das war schon
rough stuff.
Würde ich auch sagen.
Also ich glaube, sein Kollege, der muss danach mit ein paar mehr Stichen genäht werden. Falls da noch was zu nähen ist.
Falls da noch was zu nähen ist.
Aber sie nehmen ihn ja mit.
Ja. Also tot scheint er nicht zu sein. Man hätte ja die Leiche wunderbar da lassen können.
Wunderbar.
Wunderbar. Was bietet sich mehr
an? Luise hat so gerade mit ihren Händen so ein Chefkoch-Ding gemacht. Wunderbar. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, in einer Mall hätte das nicht passieren können.
Absolut. Und deswegen ist es ja auch so, eigentlich hätten Jesse und Walter Angst haben müssen.
Ja, sie waren so ein bisschen, ja, wobei sie, na, ängstlich waren, wirkten sie, glaube ich, nicht. Nein. Weil sie wussten, okay, für uns besteht hier keine Gefahr. Aber eingeschüchtert waren sie auf jeden Fall.
Ja, auch ein bisschen fassungslos, glaube ich. Da, in der Situation hätte wahrscheinlich keiner mehr damit, also das Geld war schon ausgezahlt, die Drogen waren übergeben und alle dachten, jetzt geht's nach Hause und dann eskaliert es doch noch. Warum an der Stelle?
Ja.
Hat wahrscheinlich keiner mit gerechnet. Aber vielleicht kann man hier auch noch mal kurz einen Bogen spannen zu dem deutschen Titel Lehrgeld.
Ja.
Denn ich hätte jetzt zwei Interpretationen, warum, also wie der Titel jetzt noch mal zur Folge passt. Und ich hätte jetzt gedacht, entweder Walter und Jesse zahlen wieder mal nicht selber das Lehrgeld für ihre Taten, sondern jemand anderes muss dafür herhalten. Sie haben es so auf die Spitze getrieben,
ja,
dass jemand anderes jetzt im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf dafür hinhalten muss. Oder der Handlanger hat selber mit seinem Satz, aber vergesst nicht, für wen ihr arbeitet, einen Fehler gemacht und musste selber dann das Lehrgeld für diesen Fehler zahlen.
Ich glaube, der Handlanger ist zu unwichtig im Kontext der Serie, als dass sich der Titel auf ihn bezieht. Es sei denn, er wird jetzt zum Protagonisten. Es kann aber gut sein, dass hier jemand anders das Lehrgeld zahlen muss, das Jesse und Walter verursachen.
Ja.
Ich bleibe trotzdem bei meiner Theorie,
ja,
dass Tuco das Lehrgeld zahlt.
Gut. Ich würde sagen, der Handlanger zahlt das Lehrgeld.
Okay. Dann habe ich halt dieses Mal recht und du nicht.
Ja, das muss es ja auch mal geben, Jesper. Ja, die Szene war aber ziemlich krass für alle Schauspieler. Mhm. Bryan Cranston hat später darüber gesagt, Zitat, wir haben wirklich kurz überlegt, ob wir eingreifen müssen.
Aber die haben sich doch nicht wirklich verprügelt.
Nein, aber Tuku hat das, oder der Schauspieler von Tuku hat das so realistisch rübergebracht, dass sie kurz gar nicht mehr gecheckt haben, dass das hier gerade nur gespielt ist.
Ah, okay. Interessant. Ja.
Und dann wollte ich noch einen Funfact zum blauen Meth bringen.
Ja.
Denn das ist in Wirklichkeit kein Meth, wie du vielleicht. Ach. Ja,
es wäre ja auch teuer gewesen, glaube ich.
Glaube ich auch. Sondern blauer Zuckerkristall,
oh,
von dem Aaron Paul, also Jesse, viel genascht hat. Also hat Vince Gilligan, der Regisseur, gesagt, das einzige Meth-Set der Welt, das bei zu viel Konsum zu Karies statt Wahnsinn führt.
Ja, guter Fun-Fact, Luisa.
Zwei, ne? Es waren zwei Fun-Facts.
Aber so richtig lecker sieht das ja nicht aus, oder?
Absolut nicht. Und Zucker so essen war früher als Kind natürlich mal ein Ding. Candies Zucker habe ich gerne
ich bei meiner auch. Oma geklaut. Auch bei meiner Oma.
Ja.
Dann kommen wir zu den Heroes der Folge.
Ja.
Wir haben beide wieder jemanden rausgesucht, der für uns der Hero der Folge ist. Und wir sagen jetzt, ich zähle diesmal, wir sagen jetzt auf drei, wer unser Hero ist.
Ich muss mich kurz entscheiden.
Was? Hast du dich noch nicht entschieden?
Ich bin hin und her gerissen. Okay.
Okay. Eins, zwei, Walter. Dr. Del Cavoli.
Was?
Also für mich ist es der Arzt.
Okay.
Ich fand den irgendwie voll sympathisch in der Folge. Und ich mochte wirklich seinen Umgang mit diesem Thema der alternativen Medizin,
mhm,
weil er total deeskalierend wirkt und sagt, macht das ruhig,
ja,
wenn es euch hilft, gar kein Problem. Und er redet total, er hat eine super schöne Stimme,
mhm,
und so wie wir beide auch.
Ja.
Und er kann sich super ausdrücken.
Ja.
Und ich fand es ein bisschen sexy.
Ja, ist auch ein großer Mann, ne?
Genau.
Ja.
Nee, also hat mir irgendwie gefallen.
Gut.
Eher so ein Bauchgefühl-Ding.
Ja. Ich muss auch nach dem Bauchgefühl gehen.
Ja, wer wäre die Alternative gewesen?
Ja, das sage ich jetzt mal. Also ich hatte mich ja für Walter jetzt entschieden.
Ja.
Alternativ hätte ich noch Jesse gehabt, weil er, finde ich, eigentlich am souveränsten in dieser Folge rüberkommt. Von den beiden zumindest.
Ja.
Man merkt, Jesse kennt das Business.
Und warum ist jetzt Walter dein Hero?
Ich sage noch die dritte Alternative.
Oh.
Skylar.
Ja.
Das konnte ich aber mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich kann nicht Skylar als Hero nehmen. Aber ich finde, sie hat sich schon wirklich gut geschlagen.
Ja, interessant, weil meine zweite Alternative wäre, glaube ich, Marie gewesen. Also
das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen.
Ich weiß.
Aber gut, sie sind alle nicht geworden, sondern Walter. Weil ich doch letztlich wirklich einfach beeindruckt davon war, wie dieser Mann sich in dieser kriminellen Welt bewegt und offensichtlich eigentlich wirklich keine Ahnung hat. Und es gibt so viele Momente, die ihm eigentlich zeigen, geh hier weg, lass es einfach, du bist hier nicht richtig. Und er zieht trotzdem weiter durch. Und er zieht ja nicht nur durch und kommt irgendwie durch, sondern er dominiert auch noch. Ja. Also, das finde ich schon krass, dass man so mit, über sich hinauswachsen kann.
Mit eigentlich einer Handful of nothing.
Richtig.
Mein Gott.
Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Freue ich mich. Ich kann deins auch nachvollziehen.
Ich freue mich, dass wir die erste Staffel hinter uns gelassen haben.
Wir sind durch mit der ersten Staffel, ja.
Die nächste Folge wird eine Folge über die Staffel sein. Mhm. Die erscheint dann nächste Woche, bevor wir dann übernächste Woche uns die erste Folge der zweiten Staffel angucken werden. Deswegen gibt es jetzt am Ende dieser Folge auch keine Vorhersage mehr. Die kommen dann nächste Woche in der Sonderfolge, in Anführungszeichen. Mhm. Wir wollen es jetzt mal nicht so hochhängen. Mhm. Die wird, denke ich, auch deutlich kürzer als diese Folge jetzt.
Ja.
Ja, wir bedanken uns beim Zuhören.
Mhm.
Hier jetzt nochmal der Hinweis, dass wir jetzt eine Instagram-Seite haben. Also wenn ihr wollt, schaut auf Instagram vorbei und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns dann nächste Woche zu der Sonderfolge hören.
Ja, arrivederci.